Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Das Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jörges aus Mallorca und zwar zum letzten Mal, danach wieder aus Berlin.
Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg.
Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der Buchautorin Pauline Voss. Sehr zu empfehlen.
Ein Gespräch über die Machttechniken der Wokeness jetzt in dieser Folge.
Heute zu Gast bei den Wochentestern Pauline Voss. Ehemalige Redakteurin der Neuen Zürcher Zeitung. Sie ist Autorin des Buches Generation Krokodilstränen.
Bald können Sie natürlich selbst entscheiden oder Uli Jörges kann da selbst entscheiden, ob er Uli oder Ola heißt. Ich kann entscheiden, ob ich Christian oder Christiane heiße. Denn nachdem die Ampelregierung das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen hat, ist Ihr Geschlecht ab August eine Gefühlsfrage. Denn die Geschlechtsidentität wird geltendes Recht.
Das ist übergriffig, denn der Staat sollte soziale Rollen weder anerkennen noch aberkennen, sagt unser Gast Pauline Voss. Sie hat für die NZZ geschrieben, die Neue Zürcher Zeitung, und nun ein Buch veröffentlicht, das sich kritisch mit den Machttechniken der Wokeness auseinandersetzt, sage ich mal in Klammern. Glückwunsch, liebe Frau Voss. Es heißt Generation Krokodilstränen. Darüber wollen wir natürlich mehr wissen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung.
Liebe Frau Voss, warum ist das Selbstbestimmungsgesetz kein gesellschaftlicher Fortschritt und sogar das Gegenteil von Befreiung?
Ich halte das Selbstbestimmungsgesetz für eine Scheinliberalisierung. Also das klingt natürlich erstmal sehr gut, wenn der Staat jedem erlaubt, seine soziale Rolle frei zu wählen und dass der Staat diese auch anerkennt. Aber im Grunde ist der Staat für sowas überhaupt nicht da. Also jeder kann seine soziale Rolle im Grunde ausleben, wie er möchte. Und da hat der Staat nichts drin zu suchen. Wo der Staat eine Verantwortung hat, ist darin, im Pass zu vermerken, welchem biologischen Geschlecht man angehört. Interessanterweise ist das Selbstbestimmungsgesetz ja auch ein Gesetz, wo man den Geschlechtseintrag selbst bestimmen kann. Und da steht aber im Grunde nicht drin, dass das Geschlecht selbst gewählt werden kann. Und da sieht man, was für eine absurde Konstruktion das eigentlich ist, weil das biologische Geschlecht nun mal eine feststehende Tatsache ist und die soziale Rolle muss nicht staatlich festgelegt werden. Und durch die Hintertür werden durch dieses Gesetz eben Minderheiten in Wahrheit nicht gestärkt, sondern geschwächt. Also gerade wenn man dran denkt, dass Frauenschutzräume jetzt nicht mehr unbedingt Frauen vorbehalten sind, dass Kinder ganz früh mit dieser Transideologie konfrontiert werden und da womöglich auch in eine andere soziale Rolle reingedrängt werden und das ganz früh bestätigt wird, dass sie eigentlich das andere Geschlecht sind, obwohl es vielleicht nur eine Phase ist. Das ist alles eher schädlich, als dass es wirklich eine Befreiung darstellt. Und dann kommt noch dazu, dass es ja das Offenbarungsverbot gibt. Also man darf in schädigender Absicht nicht das alte Geschlecht einer Person nennen, die einen Geschlechtseintragswechsel vorgenommen hat. Und das halte ich auch für sehr problematisch und für einen großen Eingriff in die Redefreiheit, wenn man einfach Tatsachen über bestimmte Personen nicht mehr aussprechen darf und das Bußgeld bewährt ist mit bis zu 10.000 Euro.
Generation Krokodilstränen heißt Ihr Debattenbuch, das sich, Sie sind, darf ich verraten, Jahrgang 1993, auch an Ihre eigene Generation der 20- bis 40-Jährigen richtet. Wen und was meinen Sie denn mit Krokodilstränen?
Also Krokodilstränen sind ja im Allgemeinen Tränen, die aus einer gespielten Emotion, keiner echten Emotion entspringen und die einem bestimmten Ziel dienen, die quasi manipulativ geweint werden. Und genauso beobachte ich das eben oft bei meiner Generation, dass nicht mit echten Schmerzen argumentiert wird, sondern mit einem simulierten Schmerz. Also da wird dann über Diskriminierungen geklagt, die so marginal sind, dass eigentlich jedem auffällig ist oder sofort auffällt, dass es da sich nicht um ein echtes Problem handelt, wenn man extrem klagt über die Frage, wo kommst du her? Oder wenn man eben beklagt, dass man das mit dem falschen Pronomen angesprochen wurde. Oder dass man extrem unter dem Patriarchat leidet als Frau und im Grunde hinter den Herd gedrängt wird. Also das sind alles so Sachen, wo Diskriminierungen beklagt werden, die mit ein bisschen rationalem Verstand eigentlich sofort als simulierter Schmerz erkannt werden können. Und im Grunde geht es diesen Leuten meiner Ansicht nach eben nicht darum, wirklich was zu verbessern oder was zu verändern, sondern es geht ihnen um diskursive Macht. Also sie wollen diejenigen sein, die bestimmen, was gesagt wird, was gedacht wird. Und zu diesem Zweck verwenden sie eben diese Klage über Diskriminierung, um mehr Macht zu bekommen, weil das eben eine Art von Argumentation ist, die heute sehr gern gesehen wird, wenn man über Diskriminierung klagt.
Sie sagen, diese wollen dann die Macht bestimmen. Wer ist das denn? Ist das eine definierte Gruppe oder von wem sprechen Sie denn da?
Also das läuft ja oft unter dem Titel Wokeness. Das ist ein Begriff, der aus den USA stammt und eben für all diese Leute steht, die sich den Minderheitenschutz auf die Fahne geschrieben haben und dabei aber eben oft so vorgehen, dass sie anderen den Mund verbieten wollen oder sie canceln, am Sprechen hindern wollen. Und ich würde sagen, also ich mache ja diesen Generationenbegriff auf in meinem Buch. Ich würde schon sagen, dass meine Generation darin besonders engagiert ist, auch darin immer kleinere Absurditäten zu finden, über die man sich beklagt, anstatt wirklich irgendwie größere Probleme ins Auge zu nehmen. Es geht aber auch über diese Generation hinaus. Also ich würde das als eine Machttechnik bezeichnen, die durchaus auch von älteren Leuten genutzt wird.
Sie beschreiben, wie Sie einst selbst im Alter von 12 Jahren im Gymnasium Anlässe für politische Rebellion gesucht und gefunden haben. Wie war das damals in Frankfurt mit Anführung, den Juden, Abführung?
Ja, das ist eine Anekdote quasi, die ich erzähle aus meiner Jugend. Wir hatten viele jüdische Schüler in der Klasse. Und die wurden dann irgendwann die Juden genannt. Also da wurde dann gesagt, die Juden sind schon in der Klasse oder solche Sätze. Und ich fand das also als eine Person, die auch schon immer sehr sich mit Antisemitismus und mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt hat, ich fand irgendwie, das klang so antisemitisch. Und als Kind meiner Zeit habe ich natürlich sofort versucht, einfach dieses Wort wegzustreichen und meinen Klassenkameraden zu sagen, also sag doch nicht immer die Juden. Und dann haben sie irgendwann auch angefangen, sich vor mir so ein bisschen zu schämen und dann immer so rumzudrucksen und die Namen von den einzelnen Schülern zu nennen. Aber es war klar, dass sie meinen natürlich die Juden, habe ich dann immer im Kopf ergänzt. Also es führte dann zu so einer unangenehmen, peinlichen Situation und es war im Grunde keinem geholfen. Und ich habe gemerkt, durch meine eigenen Sprachregeln, die ich den anderen aufgezwungen habe, hatte ich höchstens einen komischen moralischen Gewinn, aber im Grunde hat es das Problem überhaupt nicht gelöst, sondern nur auf einer sprachlichen Ebene verbannt.
Mir fällt dabei was ein, was mir in Frankfurt selber passiert ist, als ich auf dem Gymnasium war. Insofern fühle ich mich Ihnen sehr nahe in dieser Schilderung, wenn ich auch sehr viel älter bin. Ich habe erlebt, wie dort im Sommer ein im Rohbau stehendes Hochhaus gegenüber dem Polizeipräsidium gebrannt hat. Das hieß das Selmi-Hochhaus. Überragte die ganze Stadt und es war Sommer und klarer Himmel und man sah die riesige Qualmfahne von weithin aus allen Teilen Frankfurts über die Stadt ziehen. Am Abend diesen Tages standen sehr viele Leute auf der Straße und haben applaudiert. Warum haben sie applaudiert und sich gefreut? Weil sie dachten, jener Selmi, der das Hochhaus gebaut hat, sei ein Jude. Darüber haben sie sich gefreut. Der war aber kein Jude, sondern Iraner. Aber jedenfalls, es war wahnsinnig aufschlussreich, wie tief der Antisemitismus noch im Deutschen, im Frankfurter Volk steckte. Das wurde verkleistert dadurch, dass man sagte, wir sind gegen Spekulationen mit Grundstücken und Immobilien und so weiter, aber in Wahrheit ging es gegen die Juden.
Ja, das ist natürlich schlimm und es ist auch interessant, weil sich natürlich auch die Frage stellt, inwiefern ist dieser Antisemitismus noch in meiner Generation verankert? Und ich würde das jetzt meinen Klassenkameraden zum Beispiel gar nicht unbedingt unterstellen, dass sie die jetzt die Juden genannt haben, aus antisemitischen Gründen. Aber vielleicht hat sich darin so eine Art Graben gezeigt, der trotzdem noch zwischen jüdischen und deutschen Schülern besteht, auch heute noch. Und zwar aufgrund der unterschiedlichen Lebensverhältnisse allein. Also ich meine, wenn man sich anschaut, wie bedroht jüdisches Leben heute wieder in Deutschland ist, dann ist das ja eine sehr massive Einschränkung und meiner Ansicht nach auch eigentlich ein unhaltbarer Zustand.
Ich stelle das natürlich nicht nur fest, wenn man über jüdisches Leben redet, das ist immer die erste Schlagzeile gleich. Was ist denn mit diesem unglaublichen en vogue sein Straßennamen zu verändern? Man möchte ja richtig die Geschichte ausbrennen. Und heute gibt es nur noch Freiheitskämpfer, Freiheitskämpferinnen, nach denen was benannt wird, wenn das Hindenburg heißt oder Fontane sogar, es wurde sogar Lutherplatz und so weiter, Bismarck. Alles soll sich ändern. Ist das nicht in dieselbe Kategorie hineinzubringen, dass man mit aller Macht auch eine geschichtliche Dimension aus dem kollektiven Gedächtnis brennen möchte?
Also ich sehe diesen geschichtlichen Aufräumen und Durchputzwahn auch sehr kritisch. Ich finde das eben auch zum Beispiel, wenn man sich die Kinderbücher anschaut, aus denen jetzt immer alle gefährlichen Wörter gestrichen werden sollen, wo dann ganze Realitäten aus anderen Zeiten einfach ausradiert werden sollen. Das halte ich für sehr problematisch, weil ich glaube, man muss sich mit der Vergangenheit erstens auseinandersetzen und zweitens muss man auch akzeptieren, welche Widersprüche jede Zeit hat und inwiefern die Widersprüche auch aus den Gegebenheiten resultiert haben, vor denen man damals stand. Wenn man das heutige Bewusstsein auf alle vergangenen Zeiten anwendet, wie es die woke Generation gerne macht, dann verzerrt man einfach die Realität. Und das finde ich sehr problematisch. Natürlich gibt es auch Straßennamen, die vielleicht heute nicht mehr angezeigt sind. Also, dass wir von irgendwelchen Nazi-Größen jetzt keine Straßennamen mehr haben, das finde ich dann schon richtig. Aber man muss eben schauen, wie weit man geht. Und nur weil jemand vielleicht ein alter weißer Mann war, der sich jetzt nicht für Frauenrechte eingesetzt hat, oder weil jemand zum Beispiel eine koloniale Vergangenheit hat, aber in manchen anderen Bereichen auch ganz fortschrittlich war, das gab es ja durchaus auch in der Geschichte. Nur deswegen halte ich es nicht für angebracht, jetzt jemanden komplett aus dem Gedächtnis zu streichen.
Ich wohne hier übrigens auf Mallorca am Kap des Moro. Damit sind aber keine Mohren gemeint, sondern Mauren. Und die Mauren haben an diesem Kap häufig angelandet, um die Insel zu plündern. Deshalb heißt das so. In Deutschland gäbe es da wahrscheinlich längst eine Umbenennungsdebatte, aber es ist halt historischer Fakt. Und hier herrscht, soweit ich das beurteilen kann, Ruhe. In Deutschland hat es gerade wieder eine Riesendiskussion über die Umbenennung, die geforderte Umbenennung einer Mohrenapotheke gegeben. Und die Eigentümerin hat sich, ich finde, Gottlob geweigert, das zu tun. Man soll schon ein bisschen zu seiner Geschichte und seinen Traditionen stehen.
Ja, zumal das ja auch oft in einer positiven Weise, soweit ich weiß, verwendet wurde. Also, dass Leute sich eben, dass das damit verbunden wurde mit den anderen Kulturen, dass die eben gute Heilmethoden hatten. Ja. Und diese Hypersensibilität leistet sich Deutschland auch und die geht ja damit einher, dass vieles im Land einfach nicht mehr funktioniert. Also Deutschland schmiert wirtschaftlich ab, ist aber moralisch immer noch komplett überlegen und das ist irgendwie eine Schräglage.
Sie bezeichnen diese Politisierung als eine Art, und Sie haben gerade das Wort schon gebraucht, moralische Steuer auf den Wohlstand und die Sicherheit inmitten derer Ihre Generation aufgewachsen ist. Sucht man künstliche Probleme, wenn es keine echten Probleme anscheinend zu geben hat?
Ich glaube, dass die echten Probleme nicht benannt werden dürfen. Also natürlich ist meine Generation in einer ziemlichen Sicherheit und in einer behüteten Welt aufgewachsen, würde ich sagen, die ja auch politisch kaum Einschläge hatte, die irgendwie für uns relevant war. Also es gab den 11. September, aber der war ja ganz weit weg und hat uns selber nicht bedroht. Aber es gab natürlich durchaus Probleme, also zum Beispiel der wachsende Einfluss des Islam und die damit einhergehenden Männer- und Frauenbilder, die sehe ich in meiner Generation zum Beispiel schon sehr kritisch und ich glaube, die wirken sich auch auf alle Nicht-Muslime aus, weil das einfach einen bestimmten Ton vorgibt und ein bestimmtes Rollenverständnis. Aber das ist was zum Beispiel, worüber meine Generation sehr selten spricht. Und ich glaube, es gibt eben, das meine ich mit dieser Schuld auf den Wohlstand. Ich glaube, es gibt ein merkwürdiges Missverhältnis davon, wie sehr man vom Kapitalismus zum Beispiel profitiert in meiner Generation und wie sehr man sich gleichzeitig darüber beschwert. Also fast alle durchschnittlichen Leute in meiner Generation sind irgendwie kapitalismuskritisch und sind sich, glaube ich, gar nicht dessen bewusst, wie sehr diese behütete Kindheit und dieses Leben in Sicherheit auf dem Kapitalismus, auf der freien Marktwirtschaft basiert.
Um mal die Gegenposition einzunehmen, könnte man auch sagen, was ist eigentlich schlecht dran, dass sich junge Menschen heute Gedanken ums Klima machen, um die Gleichberechtigung von Mann und Frauen und um eine sensible Sprache, in der einem das Zigeunerschnitzel nicht einfach wurscht ist?
Also ich finde Engagement sehr gut, aber ich finde eben, dass diese Art von Engagement zu nichts führt. Die führt ja nicht zu Verbesserungen, sondern sie führt zu immer mehr Sensibilität. Und wenn man sich die Debatte anschaut, hat man ja das Gefühl, die Diskriminierung wird immer mehr. Aber meiner Ansicht nach verstärkt sich vor allem eben die Sensibilität gegenüber Diskriminierung. Und die richtet sich ja eigentlich bei diesen woken Leuten nie darauf, diese Probleme wirklich zu lösen. Man hört ja von diesen Leuten fast nie, da und da haben wir was gelöst, das ist positiv, das ist super. Sondern es wird eigentlich sich immer beschwert, weil man quasi immer neuen Schmierstoff braucht, um diese Maschinerie am Laufen zu halten, dass man sich permanent beschweren kann.
Es geht um Selbstüberhöhung, ja? Richtig?
Um Selbstüberhöhung und auch darum, bestimmte andere Meinungen nicht zu Wort kommen zu lassen. Also indem man alles, was rechts von der SPD ist, eben als rechts bezeichnet oder und dann auch noch nicht mal richtig die Grenzlinie zieht zum Rechtsextremen, versucht man bestimmte Politikansätze einfach als illegitim zu framen. Und das gelingt einem dadurch, dass man immer über diese Diskriminierung klagt. Also egal, welche Debatte wir uns anschauen, welche politische, sie wird ganz schnell in so ein in so eine Diskriminierungsargumentation reingebracht. Also zum Beispiel die Migrationspolitik kommt einfach seit Jahren nicht von der Stelle, weil jeder, der sagt, wir müssen unsere Grenzen besser schützen, was ich für ein legitimes und nicht rassistisches Anliegen halte, jeder, der das sagt, dem wird sofort vorgeworfen, er würde Migranten diskriminieren. Und das ist eben ein wahnsinnig wirksames Instrument.
In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mal mir die Kommentare zu Ihrem Buch durchgelesen und das ist ja zum Teil wirklich erschreckend, wie dann da überhaupt nicht argumentiert wird. Wie kommt es, dass diese Debattenräume gefühlt gerade beim Thema Wokeness, ich sag's mal ganz zärtlich, so eng geworden sind? Ich könnte auch sagen, so brutal, dass man das alles mit einer Hand vom Tisch wischt, was man dagegen sagt. Ist da ganz viel Aufgeregtheit im Spiel? Und ganz viel Moral. Wo kommt das her, dass die Moralkeule da so geschwungen wird?
Ich glaube, das kommt daher, dass es jetzt über Jahrzehnte so eine Art linke Dominanz gab, also sowohl in der Migrationspolitik als auch in der Familienpolitik, was die Familien- und Rollenbilder angeht, als auch in der Klimapolitik. Da war es ja eigentlich so, dass sich die Mitte oder die konservativen Parteien immer weiter in Richtung linker Politik bewegt haben. Und die hatten jahrzehntelang eine Deutungshoheit und die ist jetzt am Bröckeln, weil man in ganz vielen Bereichen merkt, dass diese Konzepte einfach nicht funktionieren. Also weder die Multikulti-Migrationspolitik funktioniert, noch die Klimapolitik, wo man als Deutschland einfach einen Alleingang macht, funktioniert, noch dieses moderne Familienbild ist wirklich überzeugend für viele, wo man sagt, Frau und Mann, die Unterschiede sind eigentlich egal und alle sollten möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt. Das sind alles Sachen, die einbrechen und man versucht aber eben jetzt trotzdem noch die Deutungshoheit zu behalten, indem man quasi undemokratische Mittel anwendet. Also indem man versucht, die anderen einfach einzuschüchtern und mundtot zu machen. Und ich finde das auch immer erstaunlich. Also unter meinem Buch oder auf Twitter kriege ich dann oft Kommentare auch von linken Männern natürlich meistens. Die Frauen sind da oft nicht ganz so brutal. Also Männer, die sich wahrscheinlich alle selbst für Feministen halten und dann aber in einer Manier da kommentieren, die man jetzt wirklich nicht so feministisch finden kann. Das stört mich jetzt persönlich nicht so, aber ich finde es einfach einen interessanten Widerspruch. Also ich bin davon jetzt nicht tief getroffen, weil es mir auch egal ist, wenn irgendwer, ein Besoffener an der Bushaltestelle irgendwas sagt, dann denke ich auch, ist mir jetzt egal. Aber ich finde, es zeigt einfach, auf welche Art und Weise diese Leute teilweise argumentieren.
Wie werden sie denn angegriffen? Was wirft man ihnen vor? Mit welchen Vokabeln?
Also teilweise sind dann auf Twitter irgendwelche Leute, die sagen, ah super, ihr Buch erscheint, dann habe ich Brennholz fürs nächste Jahr oder solche Argumente. Und dann gibt es natürlich auch andere Leute, die differenzierter argumentieren. Also ich habe auch schon gehört, mein Buch sei populistisch, was ich jetzt auch irgendwie lustig fand, weil ich glaube, wenn man es liest, hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, es ist populistisch. Ich habe ja auch kein Beschwerdebuch geschrieben, wo ich immer nur schreibe, die Wokeness ist blöd und hier habt ihr 135 Beispiele dafür, sondern es geht mir ja schon darum, eben das zu analysieren auch genau, wie funktionieren diese Machttechniken.
Wirft man ihnen auch vor, ganz einfach rechts zu sein oder sogar rechtsextrem?
Also das, ja, dass ich rechts bin oder dass ich Faschistin bin, das werfen die Leute mir aber auch schon vor, wenn sie sehen, dass ich für die NZZ gearbeitet habe.
Ja, ich habe das oft erlebt. Ich lese die NZZ und freue mich immer dran, welche tollen Geschichten ich da finde und habe mich immer wieder gewundert, was der NZZ vorgeworfen wird. Viele Leute glauben, das sei eine Art von Zentralorgan der AfD, was natürlich weit daneben liegt, aber das ist so. Und das ist aus der Schweiz gekommen, glaube ich, und hier rüber geschwappt.
Ich glaube, dass diese Diskussion in Deutschland viel härter geführt wird. Also in der Schweiz, Da habe ich ja 3 Jahre gelebt, da gibt es eine viel größere Toleranz gegenüber konservativen und vor allem auch gegenüber liberalen Positionen. Also da gibt es auch eine viel größere Tradition und da ist dieser Diskurs noch überhaupt nicht so verhärtet wie in Deutschland. Also diese Kritik, glaube ich, schlägt besonders in Deutschland der NZZ entgegen und es ist halt einfach lächerlich, wenn man da gearbeitet hat und die ganzen Leute kennt, dann weiß man, dass das mit der AfD also nun wirklich gar nichts zu tun hat.
Ja. Wenn wir jetzt schon in der parteipolitischen Diskussion sind, nehmen wir die Grünen, liegen zurzeit in aktuellen Umfragen noch bei 12%. Das ist der schlechteste Wert seit 6 Jahren. Sie gelten ja so Land auf, Land ab als Partei des erhobenen Zeigefingers. Stichwort Heizungsgesetz, um nur mal ein Beispiel zu sagen, wo man die Menschen zwingen wollte. Du musst, du musst, du musst. Mögen die Deutschen nicht gerne Veränderungen oder sich gar belehren zu lassen? Ist das auch so ein deutsches Phänomen, dass alles, was von oben kommt, zuerst mal gesagt, nein, 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 das wollen wir nicht?
Also ich würde das eher andersrum sehen. Ich glaube, es gibt in Deutschland ein großes Bedürfnis danach, Regeln zu bekommen und die dann zu befolgen. Also ich fand das zum Beispiel in der Corona-Pandemie erstaunlich, wie viele Leute gesagt haben, sie wollen stärkere Einschränkungen und wie viele Leute bei den Lockdowns immer und immer wieder mitgemacht haben. Und diese Regeln mitgetragen haben, selbst als es offenkundige Hinweise darauf gab, dass die Art und Weise, wie die Politik betrieben wurde, das Pandemiegeschehen eben kaum nachhaltig verändert hat. Und auch in der Klimapolitik gibt es einen harten Kern von grünen Wählern zumindest, die es lieben, Verbote ausgesprochen zu bekommen und die gerne vom Staat zu Verzicht gezwungen werden. Aber natürlich sind das nicht alle Leute und ich glaube eben einfach, dass die Diskurshoheit der Grünen langsam zu bröckeln anfängt, auch weil sich ja zeigt, wie unfähig diese Regierung einfach teilweise ist und wie wenig Vorstellungen sie auch davon hat, wie man ein Land regiert, wie man Krisen und Konflikte löst und wie man auch Wirtschaftspolitik betreibt. Und da, glaube ich, ist irgendwann dann auch der Punkt angekommen, wo sich große Teile von den Grünen lösen. Und es bleibt ein harter Kern von Leuten, die sich einfach leisten können, die Grünen zu wählen. Also die grüne Politik zu unterstützen, ist ja auch eine Frage einfach des Geldes. Ob man sich diese Einschränkungen, die die Partei verordnen will, ob man sich die leisten kann.
In vielen Bereichen des Lebens besinnen wir uns auf Tradition und Überliefertes. Nach der Lehre der Wokeness sind die sozialen Konstrukte, in denen wir leben, zumindest zu hinterfragen, wenn nicht gar totalitär. Schwächt es nicht den Zusammenhalt einer Gesellschaft, wenn man von Rollenbildern bis zum Geschlecht ständig alles in Frage stellt?
Ich glaube, das schwächt eine Gesellschaft sehr. Wobei ich natürlich als Journalistin auch ein Fan davon bin, alles zu hinterfragen. Und ich finde, das ist auch legitim. Aber wir haben heute einen Zustand erreicht, in dem das Neue immer besser ist als das Alte. Also wenn ich irgendwie sage, ich erfinde die Liebe neu, ich erfinde Beziehungen neu, ich erfinde Rollen neu, dann ist es so, dass es automatisch einen Vertrauensvorschuss für meine neuen Konzepte gibt und die alten leichtfertig über Bord geworfen werden. Und das finde ich eine problematische Entwicklung, weil die Traditionen, die haben wir aus einem bestimmten Grund, nämlich weil sie sich oft als ziemlich praktikabel erwiesen haben. Und ich finde, wir sollten wieder mehr dazu neigen, das Bestehende auch zu würdigen.
Wunderbar. Kein leichtfertiges Gespräch, das wir auch nicht einfach so über Bord werfen. Liebe Frau Voss, danke für diese Impulse in einer Debatte, die uns weiterhin beschäftigen wird, solange es Mann und Frau und nun auch noch andere Identitäten gibt. Wir empfehlen eine anregende Lektüre von Generation Krokodilstränen von Pauline Voss. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Ciao.
Bosbach und Rach.
Im Internet diewochentester.de.
Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
Danke fürs Zuhören.
Auch von mir danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.